SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Böhnisch, guten Morgen. Syrien, das war schon lange ein Pulverfass. Die islamistischen Rebellen waren auf dem Vormarsch. Eine Woche ist es nun her, dass das Assad-Regime gestürzt wurde und der Diktator das Land Hals über Kopf verlassen musste. Bei uns in Deutschland hat dann relativ schnell auch die Diskussion über syrische Flüchtlinge begonnen. Wer darf bleiben, wer muss gehen und was passiert mit den Menschen, die jetzt noch aus Syrien zu uns kommen wollen? Für den Unionskanzlerkandidaten und CDU-Chef Friedrich Merz steht es politisch völlig fest. Er will keine Flüchtlinge aus Syrien mehr aufnehmen. Merz hält das für, Zitat, in jedem Fall richtig und hat seine Haltung im ARD-Bericht aus Berlin wie folgt begründet.
Diejenigen, die kommen könnten, könnten auch Angehörige der Milizen von Assad gewesen sein. Und die können wir nun gar nicht in Deutschland gebrauchen. Also bleibt es bei dem, was wir immer gesagt haben, Zurückweisungen an den Grenzen, zumal es in anderen europäischen Ländern dann Asylverfahren geben müsste und nicht in Deutschland.
Merz fordert außerdem, dass viele Syrer, die in Deutschland leben und keine Beschäftigung haben, in ihre Heimat zurückkehren. 2/3 der syrischen Flüchtlinge arbeiteten nicht, so der CDU-Bundesvorsitzende. Das eine Drittel, das in Deutschland arbeite und integriert sei, das könne aber bleiben, so Merz weiter. Der Umgang mit Syrien stellt sich auch auf europäischer Ebene. In Brüssel wollen die EU-Außenminister heute darüber beraten. Es ist die erste Zusammenkunft der EU-Außenminister seit dem Sturz des Assad-Regimes. Die Einzelheiten von unserer EU-Korrespondentin Helga Schmidt.
Es gibt noch keine diplomatischen Kontakte zu den neuen Machthabern in Syrien. Die islamistische HTS, die Assad gestürzt hatte, wird weiter als Terrorgruppe eingestuft und die scharfen Sanktionen sind auch noch in Kraft. Ob man sie eventuell lockern könnte, darüber werden Europas Außenminister heute beraten. In Brüssel ist viel von Bedingungen die Rede. An erster Stelle steht der Schutz der Minderheiten in Syrien, der Christen zum Beispiel, aber auch der Kurden. Dass sie, die Kurden, noch mehr als bisher unter Druck geraten könnten, das fürchten viele EU-Diplomaten, weil der türkische Präsident Erdogan Luftangriffe gegen die Kurden im Grenzgebiet fliegen lässt. Er will das Machtvakuum ausnutzen, um Einrichtungen im Kurdengebiet ein für alle Mal zu zerstören. Bei den Beratungen in Brüssel wird es heute auch um eine erste Kontaktaufnahme zu den neuen Kräften in Damaskus gehen. Die französische Regierung will Dienstag schon eine Gruppe französischer Diplomaten zu ersten Verhandlungen nach Damaskus schicken.
Im Nahen Osten selbst hat das Ende des Assad-Regimes auch geopolitische Auswirkungen. So will Israel jüdische Siedlungen auf den besetzten Golanhöhen in Syrien ausbauen. Das hat das israelische Kabinett beschlossen. Aus der SWR-Nachrichtenredaktion berichtet Peter Mühlfeit.
Mehr als 50.000 Menschen leben aktuell auf den Golanhöhen, davon etwa die Hälfte jüdische Siedler. Die israelische Regierung will die Zahl der Einwohner verdoppeln und stellt dafür mehr als 10 Millionen Euro zur Verfügung. Hintergrund der Entscheidung sei die neue Front in Syrien, heißt es in der Mitteilung. Das israelische Militär ist nach dem Sturz des Assad-Regimes in die Pufferzone zwischen beiden Ländern vorgerückt. Israel hatte die strategisch wichtigen Golanhöhen 1967 erobert und 1981 annektiert. Nach internationalem Recht gelten sie aber weiterhin als besetztes Gebiet.
Nach Deutschland und bei uns fühlt sich die Hälfte der jungen Menschen nicht einsam. Das zeigt eine europaweite Studie der Bertelsmann Stiftung. Damit schneidet Deutschland relativ gut ab. Die Einzelheiten von Josh Kochan.
Europaweit fühlen sich im Schnitt 57% der jüngeren Menschen einsam. Am höchsten ist die Quote in Frankreich mit 63%. Die Experten sagen, das liegt vor allem am Zugehörigkeitsgefühl. Viele junge Menschen fühlen sich von der Gesellschaft nicht mehr angenommen. Die Studie zeigt auch, je höher das Bildungsniveau ist, desto weniger einsam fühlen sich die Menschen. Denn, so die Experten, wer eine bessere Bildung habe, verdiene meist auch mehr und habe so mehr Möglichkeiten, am sozialen Leben teilzunehmen oder auch Stress abzubauen.
Die Schweiz will etwas gegen den Shoppingtourismus an der Grenze zu Deutschland tun und senkt die Steuerfreigrenze. Ab Januar dürfen nur noch Waren im Wert von 150 Franken, also etwa 160 Euro, steuerfrei mitgebracht werden. Bisher waren es 300 Franken. Einzelheiten und Reaktionen auf die Pläne fasst Günter Laubes zusammen.
Wer in Deutschland mehr einkauft und es mit in die Schweiz nehmen will, der muss den Schweizer Mehrwertsteuersatz nachzahlen, also 19 statt 8,1%. Aus dem Bundesinnenministerium heißt es, auch mit der neuen Regel erwarte man nicht, dass sich das Einkaufsverhalten der Schweizerinnen und Schweizer ändere. Einzelhändler aus der Bodenseeregion sehen das anders. Sie gehen davon aus, dass die Schweizer ihre Einkäufe besser planen und gezielter in Deutschland einkaufen werden. Dadurch werden die Umsätze wahrscheinlich sinken, sagen sie.
Rund um den Fluss Mekong in Südostasien haben Wissenschaftler im vergangenen Jahr mehr als 230 neue Tier- und Pflanzenarten entdeckt. Wie die Umweltorganisation WWF berichtet, gelten viele von ihnen als bedroht. Klaus Regeneck.
Eine gut getarnte Eidechse gehört laut WWF zu den skurrilsten Entdeckungen. Sie hat weiches Fell und scharfe Reißzähne. Gefunden wurde beispielsweise aber auch eine grün-schwarze Grubenotter oder eine blattlose Orchidee. Der Mekong fließt durch die Länder Kambodscha, Laos, Myanmar, Thailand und Vietnam. In den vergangenen fast 30 Jahren wurden dort insgesamt mehr als 3600 neue Arten entdeckt. Der WWF spricht deshalb von einer Schatzkammer der Biodiversität. Und er fordert mehr Schutz für Tiere und Pflanzen in der Region.
In der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt bei RB Leipzig 1:2 verloren. Frankfurt-Trainer Dino Toppmöller war am Ende zumindest mit der Leistung seines Teams zufrieden.
Das muss man differenziert betrachten. Das Ergebnis ist enttäuschend und das ist klar, auch das am Donnerstag. Aber wenn ich sehe, was wir für eine Leistung hier gebracht haben gegen einen Champions-League-Teilnehmer, haben hier das Heft in die Hand genommen, waren die aktivere Mannschaft und haben aber am Ende 2-1 verloren.
Frankfurt steht in der Tabelle auf Platz 3, Leipzig ist punktgleich auf Platz 4. In den weiteren Sonntagsspielen haben sich Dortmund und Hoffenheim unentschieden 1:1 getrennt und Heidenheim verlor gegen Stuttgart mit 1:3. In Baden-Baden sind am Abend zum 78. Mal die Sportler des Jahres geehrt worden. Stimmberechtigt waren rund 3000 Mitglieder des Verbandes Deutscher Sportjournalisten. Die Ergebnisse fasst SWR-Reporterin Anna Klär zusammen.
Bei den Frauen setzte sich Sportgymnastin Daya Varfolomeev durch. Sie hatte bei ihrer Olympiapremiere für einen historischen Erfolg gesorgt. Die erste deutsche Goldmedaille in der rhythmischen Sportgymnastik. Auf Platz 2 schaffte es die Olympiasiegerin im Kugelstoßen Yemisi Ogunleye. Platz 3 sicherte sich die Dressur-Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Prädow-Werndl. Auch bei den Männern stand alles in Zeichen von Olympia. Ruderer und Goldmedaillengewinner Oliver Zeitler machte das Rennen und lag nur knapp 50 Punkte vor Schwimm-Olympiasieger Lukas Mertens. Triathlet Patrick Lange sicherte sich Platz 3. Zur Mannschaft des Jahres wurde mit großem Abstand das 3x3-Basketballteam der Frauen gewählt, die das erste olympische Gold für den deutschen Basketball holten. Deutlich dahinter platzierte sich der in der vergangenen Fußball-Bundesliga-Saison ungeschlagene Meister Bayer Leverkusen. Platz 3 geht an die Handballnationalmannschaft der Männer.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute halten sich dicke Wolken bei uns. Es kann auch ein bisschen regnen. Am ehesten kommt die Sonne von Südbaden bis nach Oberschwaben heraus. Die Höchsttemperaturen heute 5 bis 11 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Papier, mehr Papier, noch mehr Papier. Das ist Alltag in den Arztpraxen in Deutschland. Von Digitalisierung keine Spur. Und das, obwohl es die elektronische Patientenakte, kurz EPA, schon seit 3 Jahren gibt. Das Problem dabei, kaum jemand hat sie jemals genutzt. Deshalb hat die Bundesregierung den Spieß jetzt einfach mal umgedreht. Ab Januar legen die gesetzlichen Krankenkassen eine solche EPA erstmal in Modellregionen an, unter anderem in Nordrhein-Westfalen, in Franken und in Hamburg. Wenn dort alles klappt, dann soll die EPA ab 15. Februar für alle verfügbar sein. Und wer nicht widerspricht, der bekommt dann automatisch eine solche elektronische Patientenakte. Was es dabei zu beachten gibt und wie es mit der Sicherheit der gespeicherten Gesundheitsdaten aussieht, hat die Stiftung Warentest untersucht. Und wir haben darüber mit Heike Dierbach gesprochen. Sie ist Gesundheitsredakteurin bei der Stiftung Warentest. Warum wird denn überhaupt eine elektronische Patientenakte eingeführt?
Die Idee der elektronischen Patientenakte ist, dass in Zukunft Behandler alle relevanten Infos zu PatientInnen zur Hand haben und nicht mehr in irgendwelchen Zetteln kramen müssen, die dann vielleicht noch fehlen. Dadurch soll man zum Beispiel schneller erkennen, wenn zum Beispiel Medikamente nicht kombiniert werden sollten. Das ist zurzeit ein häufiges Problem. Also alles, was man so an Daten hat rund um die eigene Gesundheit, soll in Zukunft in der Akte gespeichert werden.
Was steht in der EPA alles drin und wer kann sich das angucken?
Also was drin steht, wird sich sukzessive erweitern. man kann dann sagen, irgendwann wirklich das meiste, also Befunde, Arztbriefe, Röntgenbilder, aber auch eine Liste, wo man überall beim Arzt war in den letzten Jahren und auch eine Liste der verordneten Medikamente. Und das wird dann sichtbar sein für jeden, der im aktuellen Kontext die Gesundheitskarte ins System einliest. Also Praxen, Apotheken, aber auch Physiotherapeuten, wenn sie angeschlossen sind. Und das meiste ist dann wirklich für diese Personen sichtbar, unterschiedlich lange. Aber die Standardeinstellung ist relativ viel sichtbar, das muss man wissen.
Ich habe schon gesagt, wenn man als gesetzlich Versicherter nicht explizit widerspricht, dann bekommt man in Zukunft eine solche elektronische Patientenakte. Sollte man also einfach erstmal pauschal widersprechen?
Das empfehlen wir so pauschal nicht. Das hängt sehr von der eigenen Krankengeschichte ab und natürlich auch von persönlichen Einstellungen. Es lohnt schon, sich einmal mit der Akte zu beschäftigen, sich zu überlegen, was habe ich für Befunde. Und wenn man ganz widerspricht, gibt man natürlich auch die Vorteile auf. Denn man kann Daten, wo man nicht möchte, dass jeder die gleich sieht, die kann man durchaus selber verbergen. Man muss allerdings selbst aktiv werden.
Schauen wir auf einen der Vorteile der EPA. In der digitalen Akte wird auch drinstehen, welche Medikamente man bekommt. Das ist unter anderem für die Apotheken wichtig. Warum?
Also wenn Sie ein neues Medikament verschrieben bekommen, kann die Apotheke sehen, was nehmen Sie noch alles und gibt es da vielleicht Medikamente, die man gar nicht zusammennehmen sollte. Das kann schon Sinn machen im Zuge der Patientensicherheit.
Angelegt wird die elektronische Patientenakte von den gesetzlichen Krankenkassen. Wie komme ich als Patient daran?
Der Standardweg, um die Daten einzusehen und vor allen Dingen einzustellen, ist eine App. Die wird von Ihrer Krankenkasse zur Verfügung gestellt. Die bekommen Sie über die Stores, können Sie da runterladen und die muss dann einmal freigeschaltet werden. Das ist leider nicht ganz unaufwendig, muss man sagen, denn man muss sich persönlich identifizieren. Das geht entweder mit einem neueren Personalausweis online oder man muss tatsächlich physisch seinen Personalausweis einmal vorzeigen, zum Beispiel in der Post. Aber das muss man nur einmal machen und dann hat man wirklich gute Möglichkeiten. Wer kein Smartphone hat, kann entweder Freunde bitten, da soll es auch so einen Zugang geben oder Angehörige. Oder als allerletzte Möglichkeit kann man eine Ombudsstelle der Krankenkasse anrufen und da sagen, welche Inhalte verborgen werden sollen.
Heike Dierbach war das, Gesundheitsredakteurin bei der Stiftung Warentest zur elektronischen Patientenakte EPA.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Ist das, was am Mittag im Bundestag passieren wird. Bundeskanzler Olaf Scholz stellt die Vertrauensfrage. Georg Schwarte erklärt, wie der Tag heute ablaufen wird.
Es folgt eine gut zweistündige Aussprache im Bundestag, in der mutmaßlich auch alle Spitzenkandidaten für die vorgezogene Bundestagswahl das Wort ergreifen werden. Sollte dem Kanzler wie erwartet in der dann folgenden namentlichen Abstimmung das Vertrauen der Mehrheit entzogen werden, wird Scholz im Anschluss den Bundespräsidenten bitten, das Parlament aufzulösen. Bundespräsident Steinmeier hat im ARD-Interview bereits angekündigt, vor der Auflösung noch das Gespräch mit allen Fraktionen zu suchen. Steinmeier bezeichnete das Instrument der Vertrauensfrage samt der Auflösung des Bundestages als einen von der Verfassung vorgesehenen Ausnahmefall.
Zum sechsten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik stellt ein Kanzler im Bundestag die Vertrauensfrage. Scholz will, dass ihm die Abgeordneten genau dieses Vertrauen entziehen. Er will also heute verlieren. Oliver Neuroth, der dreht den Spieß jetzt mal um und fragt, was Scholz denn tun müsste, damit das nicht passiert.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die Sympathie in der Bevölkerung war für Olaf Scholz bisher am größten, als er seine Augenklappe tragen musste, wegen dieses kleinen Unfalls beim Joggen vor ein paar Monaten. Zumindest haben die Menschen in Umfragen gesagt, so einen Augenklappen-Scholz, den finden wir sympathisch. Wenn man diesen Effekt aufs Parlament übertragen kann, müsste der Kanzler heute als kompletter Piratenkapitän verkleidet erscheinen, um noch mehr Fans zu haben. Aber halt, Scholz möchte ja gar nicht, dass die Abgeordneten auf seiner Seite stehen. Er will, dass ihm die Mehrheit der Parlamentarier misstraut, um die Vertrauensfrage zu verlieren. Es handelt sich also um eine unechte Vertrauensfrage, die bewusst scheitern soll. So etwas ist rechtlich nur bei politischer Instabilität erlaubt. Okay, die haben wir, seitdem die Ampelkoalition zerbrochen ist. Man könnte Scholz ja auch nicht vorwerfen, diese unechte Vertrauensfrage nur zu stellen, weil er so unfassbar gute Umfragewerte hätte und deshalb eine Neuwahl provozieren wollte. Dafür bräuchte Scholz mehr Sympathie, mehr Wählerstimmen. Moment, kommen wir doch noch mal zurück zum Piratenkostüm.
Anmerkungen von Oliver Neuroth waren das. Damit zur Wirtschaft. Der Tarifstreit bei Volkswagen geht in die nächste Runde. Heute beginnt in Hannover die 5. Verhandlungsrunde. Von einer Woche der Entscheidungen ist bei VW die Rede. Torben Hildebrandt.
Rund 80 Verhandlungsteilnehmer entscheiden über Löhne und Arbeitsplätze. Das Unternehmen muss sparen, weil es zu wenig Autos verkauft und die Werke nicht ausgelastet sind. Außerdem kommt die E-Mobilität nicht wie erhofft in Gang. Und das früher so lukrative China-Geschäft ist eingebrochen. Zuletzt war bei VW und der Gewerkschaft von konstruktiven Gesprächen die Rede. Und die IG Metall hat heute auch nicht zu Warnstreiks aufgerufen. Eine Einigung in dieser Woche, rechtzeitig vor Weihnachten, scheint möglich. Andererseits ist auch ein Scheitern weiter denkbar. Es geht um Milliarden. Für Beschäftigte und Unternehmen steht extrem viel auf dem Spiel.
Nach mehr als 100 Jahren gibt es ab heute wieder eine direkte Bahnverbindung zwischen Berlin und Paris. Wenn alles planmäßig läuft, dauert die Fahrt über Frankfurt, Karlsruhe und Straßburg rund 8 Stunden. Zum Einsatz kommt laut Deutscher Bahn ein ICE, der sich bereits im Hochgeschwindigkeitsverkehr zwischen Deutschland und Frankreich bewährt hat. Jedes Ticket sei mit einer Sitzplatzreservierung verknüpft. Zur Abfahrt des ersten Schnellzugs wird es sowohl in Paris als auch in Berlin eine Feier geben. Nach dem Schiffsunfall auf der Mosel vor gut einer Woche soll es heute die ersten Notschleusungen geben. Die Testläufe am Wochenende haben geklappt. Geprobt wurde allerdings ohne Schiffe. Alexandra Leininger.
Schiffe schleusen ohne Schleusentor. Das sei so noch nie zuvor gemacht worden, sagte der Leiter des Koblenzer Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Albert Schöpflin. Rund 70 Schiffe sitzen seit gut einer Woche auf der Mosel fest. Jetzt sollen sie alle nach und nach durch die defekte Schleuse gebracht werden. Den Vorgang haben Techniker am Samstag erfolgreich ohne Schiff geprobt. Nach Angaben der Behörde schichtet dabei ein Kran mehrere Stahlbalken übereinander. Die sollen behelfsmäßig das fehlende Schleusentor ersetzen. Unter Wasser sind demnach Taucher im Einsatz, um die Stahlbalken richtig zu positionieren. Den Fachleuten zufolge dauert der ganze Vorgang pro Schiff 4 bis 5 Stunden und nicht wie gewöhnlich 20 bis 30 Minuten.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.